Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode des Themenschwerpunkts Fachkräftebindung in der Sozialwirtschaft des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg. Ich freue mich sehr, dass wir in unserer ersten Sendung Professor Dr. Berthold Dietz begrüßen dürfen. Er ist Professor für Soziologie und Sozialpolitik an der Evangelischen Hochschule in Freiburg und leitet zudem den Masterstudiengang Sozialmanagement. Er ist außerdem Sprecher des Arbeitskreises Sozialwirtschaft im Demografienetzwerk Deutschland und mit ihm gemeinsam möchten wir uns heute aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel dem Thema der Fachkräftebindung in der Sozialwirtschaft widmen. Herzlich willkommen, Herr Dietz.
Dankeschön, ich freue mich, mitmachen zu dürfen.
Einsteigen in unser Gespräch möchte ich mit zwei Oder-Fragen, die ich Ihnen jetzt stelle. Es wäre gut, wenn Sie die spontan beantworten und dann noch kurz sagen, warum Sie sich für das eine oder das andere entschieden haben.
Was ist bei Ihnen im Vordergrund? Fachkräftegewinnung oder Fachkräftebindung?
Da soll ich mich jetzt entscheiden zwischen Fachkräftegewinnung oder Fachkräftebindung. Das möchte ich ungern. Eigentlich gehört das für mich notwendigerweise zusammen. Moderne Personalarbeit beginnt mit der Gewinnung und geht dann nahtlos in die Bindung über, sozusagen, würde man sagen. Ne? Also für mich ist das irgendwie etwas, was aneinander gehört, was zusammengedacht werden muss und was eigentlich auch für moderne sozialwirtschaftliche Unternehmungen heutzutage unverzichtbar ist, dass man auf beiden Klaviaturen gut spielen kann.
Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Wenn man bei der Bindung eher schwächer ist, kann man dann in die Gefahr kommen, dass man immer wieder neues Personal suchen muss? Also sollte dann der Fokus doch nicht lieber auf der Fachkräftebindung liegen?
Ja, das gilt auch in umgekehrter Richtung, könnte man sagen, wenn man es mit dem einen übertreibt, hat man mit dem anderen ein Problem oder umgekehrt. Natürlich, wenn ich schlecht in der Fachkräftebindung bin, muss ich öfters suchen, muss also dann meine Rekrutierungsstrategien sehr breit und sehr flexibel und vielfältig aufstellen. Genauso auch umgekehrt. Nur beides ist mittel- und langfristig für eine Organisation nicht optimal. Ich brauche natürlich immer ein bestimmtes Fundament stabiler Mitarbeiterschaft, Mitarbeiterinnenschaft, auf das ich mich auch in Krisenzeiten stützen muss und kann. Aber ich brauche natürlich auch sozusagen frischen Wind. Ich muss auch mal mich neu inspirieren lassen und das geschieht von innen meistens dann doch nicht so gut wie von außen.
Sehr klare Aussage da von Ihrer Seite. Dankeschön. Und dann die zweite, Lebensphasenorientierung, ist ja gerade momentan in aller Munde. Oder, wie Sie es auch in einem Zitat genannt haben, Generationenarbeit.
Ja, auch hier möchte ich mich eigentlich nicht entscheiden. Lebensphasenorientierte Personalarbeit ist ja eigentlich etwas mehr Subjektorientiertes. Während Generationenarbeit ja eigentlich sozusagen das Kollektiv, die Mitarbeiterinnenschaft als Ganzes in den Blick nimmt. Insofern auch hier gibt es eigentlich keine Konkurrenz oder keinen Wettbewerb. Nichts, was man sagen könnte, dass das eine dem anderen vielleicht sogar im Wege stehen würde. Das würde ich im Zweifel negieren, sondern eine Lebensphasenorientierung ist zunächst einmal bezogen auf neue, aber auch schon bestehende MitarbeiterInnenschaften, die immer wieder es voraussetzen, dass ich mich im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vergewissere, wo sie jeweils privat stehen, in welcher Phase ihres Lebens sie gerade stehen und vor allen Dingen, welche Ziele sie für sich haben, vielleicht gerade neu justieren. Und ich in dieser Neujustierung als begleitender Arbeitgeber dann möglicherweise auch mithelfen sollte, um, siehe Fachkräftebindung, auch nah bei den Mitarbeiterinnen und ihren Wünschen und Zielen zu sein. Generationenarbeit ist mehr so, dass ich versuche sozusagen im Miteinander die Ansprüche junger Belegschaften gegenüber den Ansprüchen älterer Belegschaften nicht auszuspielen, sondern dass man versucht, das sozusagen in einer Art Synergie so zu kombinieren, dass für alle Altersgruppen und Lebenslagengruppen ein Mehrwert entsteht in der Arbeit. Also auch hier, wie gesagt, kein Widerspruch, schon gar nicht, aber auch kein Wettbewerb. Zwei Dinge, die zueinander gehören, die sein müssen.
Sehr diplomatischer Einstieg in unsere erste Folge. Herzlichen Dank, Herr Dietz, für die ersten Einschätzungen. Wollen wir in die erste Frage stellen in unserer heutigen Sendung, und die bezieht sich auf die personelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Die verändert sich in den letzten Jahren sehr stark, die personelle Situation. Dies ist nicht nur für die Sozialwirtschaft spürbar. Was sind denn für Sie dabei die wichtigsten Entwicklungen?
Die wichtigsten Entwicklungen, jetzt würde ich ja frecherweise gerne zurückfragen, wie lange sollen wir zurückblicken? Die letzten 5 Jahre, die letzten 10 Jahre oder wie weit? Ich würde es mal wie folgt zusammenfassen. Die wichtigsten Entwicklungen am Arbeitsmarkt, im Sozialwirtschaftlichen insbesondere, sind, glaube ich, ganz gut mit den Worten Sinnsuche und Mobilität zusammengefasst. Und ich füge gleich noch ein drittes hinzu, aber erstmal zu diesen beiden, Sinnsuche und Mobilität. Ich glaube, es hat einen sichtbaren Wechsel in der Suchbewegung am Arbeitsmarkt für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger insbesondere gegeben, dass sie mehr nach Jobs suchen, die ihnen einen Sinn im Leben geben. Das muss nicht unbedingt gleichzusetzen sein mit Kompetenz, das ist nämlich was anderes, meiner Auffassung nach. Also nicht im Sinne von, ich suche einen Job, den ich auch machen kann, sondern ich suche einen Job, der mich erfüllt, der mir was gibt und der mir auch vielleicht noch die eine oder andere Herausforderung bewusst stellt, im Sinne von, das kann ich im Moment zwar noch nicht, aber das ist durchaus etwas, was ich mir in meinem Leben auch zutraue und wo ich möglicherweise hin will. Sinnsuche und Mobilität, glaube ich, fallen auch zusammen, weil auch eine Bereitschaft mit dieser Sinnsuche verbunden ist, Fehlbelastungen zu vermeiden und vielleicht nicht mehr jeden Kompromiss einzugehen. Also das, was in übersättigten Arbeitsmärkten ja immer sehr schnell feststellbar ist, dass die Menschen sozusagen mangels Alternativen jeden Job annehmen. Hauptsache, er ist ökonomisch einigermaßen sicher und wird einigermaßen bezahlt. Das kann man ja nur gerade für Jobs in der Sozialwirtschaft nicht unbedingt behaupten. Also muss es etwas anderes noch geben. Und das sind meiner Beobachtung nach schon diese sogenannten Fehlbelastungen, die wir auch durch eine Menge Studienmaterial immer wieder erheben und feststellen können. Fehlbelastungen meint insbesondere auch, dass ich Tätigkeiten verrichte, für die ich nicht qualifiziert worden bin, im Positiven wie im Negativen, also Überforderung genauso wie Unterforderung, ja. Fehlbelastung meint an der Stelle aber insbesondere auch, gibt mir da ein Job ein Ziel? Und ist das ein Ziel, welches mit meinen Vorstellungen, was ich in meinem Leben erreichen möchte, konform geht? Und wenn das fehlt, dann glaube ich, gibt es in den letzten Jahren sichtbar mehr Bereitschaft, schneller eine Stelle wieder aufzugeben, die Stelle zu wechseln oder überhaupt vielleicht auch erstmal länger zu suchen, um gewissermaßen diesen Fehlbelastungen aus dem Wege zu gehen und möglichst gleich zu Beginn bei Berufseinstieg eine möglichst hohe Trefferquote zu landen. Mhm. Und das geht ja Hand in Hand mit Mobilität, dem zweiten Punkt. Wir haben eine wahnsinnig gestiegene Mobilität. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind heutzutage bereit, über Kilometerstrecken zu pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsort. Das hätte man sich vor 20, 30 Jahren im Leben nicht vorstellen können. Selbst wenn wir jetzt sagen, das funktioniert alles natürlich noch nicht im Optimalen, weil Ausbau ÖPNV nicht richtig vorangeht und so weiter und so weiter, das ist natürlich alles richtig. Aber auch hier merkt man, dass die Beschäftigten, insbesondere die Beschäftigungssuchenden, nicht so ohne weiteres mehr mit jedem Kompromiss abgespeist werden können, sondern bereit sind, erstmal längere Mühen größere Suchbewegungen, einen erweiterten Suchradius auf sich zu nehmen, um möglichst nah an eine sinnstiftende Tätigkeit auch zu kommen. Der dritte Punkt, den ich zu Beginn eingangs angekündigt habe und den ich jetzt natürlich auch noch nennen muss, den würde ich mal etwas zugespitzt formulieren mit eigentlich eher einer Fragestellung. Da bin ich selber ein bisschen unsicher und weiß noch nicht, ob man das tatsächlich als Aussage verkaufen kann. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir gerade auch in der Sozialwirtschaft so langsam aber sicher in eine Phase kommen, die ich überschreiben möchte mit das Ende der Ausbeutbarkeit. Ich setze aber noch ein kleines Fragezeichen dahinter, vorsichtshalber. Ja. Das Ende der Ausbeutbarkeit, was meine ich damit? Nun, wir wissen zum einen, dass in der Sozialwirtschaft im Vergleich zum produzierenden Gewerbe, zum Handwerk, zur Industrie und so weiter, relativ schlechte Stundenlöhne gezahlt werden. Das ist aber kein überraschender Befund der letzten 10 Jahre, sondern das ist eigentlich sozusagen ein Kontinuum, kann man sagen. Das gab es schon immer so. Wir wissen zugleich aber, dass Löhne und Arbeitsbedingungen nicht das Ergebnis einer Kompetenz- oder gendergerechten Tarifpolitik oder Entlohnungsentgeltstrategie sind, ganz im Gegenteil, sondern sie sind eigentlich das Ergebnis mangelnder Widerständigkeit. Das heißt, da, wo sich die entsprechenden Fachkräfte geringstmöglich zur Wehr setzen, wird kein Druck aufgebaut, entsprechende Löhne zu zahlen oder entsprechende Arbeitsbedingungen auch auszuhandeln und umzusetzen. Im Umkehrschluss, da wo ein hoher Organisationsgrad beispielsweise vorherrscht, wo auch eine gewisse Arbeitskampfbereitschaft vorhanden ist, da werden auch stabilere, höhere und auch gendergerechtere Löhne, das kann man nachweisen, gezahlt tatsächlich. Und jetzt haben wir das Problem mit den sogenannten Sorgeberufen. Sogenannte Sorgeberufe sind ja qua Definition in ihrem tiefsten Inneren sozusagen so gestrickt oder definiert, dass sie zu tendenziell einem schwachen Organisationsgrad neigen, dass sie zugleich auch eine, ja, in gewisser Weise höhere Ausbeutbarkeit qua Intrinsik kennzeichnet und dass sie in gewisser Weise sozusagen sich immer auch erpressbar zeigen, dadurch, dass sie ihr eigenes Wohl ihres Arbeitsplatzes verketten mit dem Wohl der Klientinnen und Klienten. Ne? Stichwort Pflegekraft im Krankenhaus, die nicht streikend auf die Straße geht, im vollen Bewusstsein, wer kümmert sich dann um die Kranken? Fragezeichen. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass wir alleine im kirchlichen Kontext, also bei Caritas und Diakonie, deutlich über 1 Million Beschäftigte alleine nur in diesem Kontext haben, mit dem dazugehörenden sogenannten dritten Weg, der ja auch in diesem Zusammenhang einen Sonderweg darstellt, also ein eigenes Arbeitsrecht, fast schon quasi Streikverbot, auch wenn es da natürlich Mitarbeitervertretungen gibt, aber sozusagen, das weiß man ja nicht, also die Friedenspflicht in Anführungsstrichen im Inneren dieser Organisation, die sich daher rührt, dass man sagt, man hat ja einen gemeinsamen missionarischen Auftrag und da kann Streit im Grunde genommen nicht aufkommen. Und wenn er es denn doch mal tut, über Löhne, über Arbeitsbedingungen, über was auch immer, dann lösen wir das intern. So, das sind in der Vielzahl, in der Summe betrachtet, einzelne Dinge, die immer mal wieder diskutiert werden in der Öffentlichkeit, die immer mal natürlich auch zur Disposition gestellt werden. Ist das noch zeitgemäß? Kann das noch sein? Ist das auch mit Gleichbehandlungsgrundsätzen vereinbar? Da gab es ja auch auf europäischer Ebene entsprechende höchstrichterliche Hinweise, dass man das durchaus noch mal diskutieren könnte. Und wir uns in Deutschland auch noch nicht abschließend damit haben auseinandersetzen dürfen. Ja? Aber in der Summe betrachtet sind das sozusagen einzelne Bausteine und Elemente einer Situation in den Sorgeberufen, die, wie gesagt, für mich so ein bisschen eine latente Ausbeutbarkeit immer angezeigt haben. Und ich so ein bisschen an der Überzeugung bin, dass wir am Ende dieser Ausbeutbarkeit sind, dass wir jetzt eine Phase erreicht haben, in denen Pflegekräfte mit Klatschen von Balkonen zu Recht nicht mehr zu beeindrucken sind. Wo wir merken, wir haben eine massive Personalflucht in den Krankenhäusern, weil die mit den Arbeitszeiten, mit den Schichten und so weiter und den auch Personalmangelsituationen nicht mehr umgehen wollen, nicht mehr umgehen können, auch schlicht und ergreifend mit Blick auf ihre eigene Gesundheit. Und wenn ich das miteinander kombiniere, Sinnsuche, gesteigerte Mobilität, also dann auch die Möglichkeiten nutzen, länger zu suchen, bis ich das finde, was mir Sinn gibt, und setze dann den dritten Baustein, Ende der Ausbeutbarkeit, daneben. Ich glaube, dann hat man eine Beschreibung für das, wohin sich die Reise entwickelt im sozialwirtschaftlichen Arbeitsmarkt.
Aber ich finde es spannend, was für ein Spannungsverhältnis Sie beschreiben, weil die Sozialwirtschaft hat natürlich ein hohes Maß an sinnstiftenden Tätigkeiten in ihrem Portfolio. Wenn man von der Arbeit im Altenpflegeheim, im Pflegeheim sieht, bis hin zu Kinder-Jugendarbeit, bis zu Arbeiten in der Wohnungsnotfallhilfe, auch in der Suchthilfe oder mit Menschen mit psychischer Erkrankung. Die Spannbreite an Arbeitsmöglichkeiten ist ja in der Sozialwirtschaft extrem hoch. Von daher haben wir ein Riesenangebot an sinnstiftenden Tätigkeiten. Aber im gleichen Umkehrschluss haben wir auch eine hohe Fehlbelastung von den Fachkräften und vielleicht, wie Sie es am Ende jetzt gesagt haben, auch so ein Stück weit die Gefahr, dass wir uns schnell mal ausbeuten lassen. Wie findet man da den Mittelweg? Weil ich glaube, diese einzelnen Bausteine kann man ja nicht alleine betrachten, sondern nur gemeinsam, weil jedes Rädchen ja ein anderes Rädchen mitdreht. Wie kommen da die Organisation der Sozialwirtschaft aus diesem Spannungsverhältnis am besten raus?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, zum einen hilft auch an der Stelle tatsächlich ein bisschen die Möglichkeit sozialer Netze und des Internets darüber, dass man sich sozusagen über mögliche Arbeitgeberorganisationen jetzt doch nochmal andere Informationen beschaffen kann, als wenn man früher in der analogen Zeit, hätte ich beinahe gesagt, schlicht und ergreifend nur auf das angewiesen war, was der Arbeitgeber selber bereit ist, von sich und für sich mitzuteilen und preiszugeben. Und das ist ja teilweise dann auch recht geschönt gewesen. Also ich glaube, die aktive Informationsbereitschaft ist natürlich gestiegen, dass sich die Menschen auch mit dem auseinandersetzen, was den Job im Alltag tatsächlich ausmacht. Und da gibt es ja keine nur so oder anders Situation, sondern eine durchschnittliche Tätigkeit einer Fachkraft setzt sich ja immer aus mehreren Bausteinen zusammen und führt vielleicht tatsächlich zu 70-80% sinnstiftender Arbeit, aber dann sind immer auch eben 20% oder so Anteil dabei von Tätigkeiten, die man eher nicht so toll findet, die nicht so attraktiv sind und wegen der man den Job wahrscheinlich nicht genommen hätte, wenn es nur um diese Tätigkeit gegangen wäre. Also Dokumentationspflichten und überwiegend bürokratisch verortete Tätigkeiten. Da ist natürlich auch die Frage, richte ich auch immer an mich als Hochschullehrenden direkt zurück, ja. Da ist natürlich auch Ausbildung gefordert, aufgefordert, ein möglichst realistischeres Bild zu malen von dem, was in diesen Berufen im Alltag abgeht. Aber wie gesagt, ein Stück weit transportieren, dass die Menschen auch für sich, ja, und man könnte fast ein bisschen diabolisch formulieren und sagen, je schlechter die Bedingungen, desto höher die Fluktuation und desto mehr sickert von dem durch, was in diesen Jobs tatsächlich gefordert ist und wie diese Jobs im Alltag aussehen. Das heißt, am Ende sorgt das Negative für ein realistischeres Bild und dann auch letzten Endes für eine möglicherweise positivere Reaktion der Jobsuchenden auf die entsprechenden freien Tätigkeiten.
Da würde ich gleich in die nächste Frage überleiten, weil die spielten dann ein bisschen zusammen. Es kam in einigen Ausführungen auch schon mal zur Sprache, dass Fachkräfte und Führungskräfte in der Sozialwirtschaft eine hohe Schlüsselfunktion haben. Wir arbeiten mit Menschen und am Menschen. Das heißt, wir als Person, als Mensch sind im Grunde das Arbeitsmedium in der Sozialwirtschaft. Und da würde ich gern Ihre Meinung aus der Hochschullandschaft wissen, was da wichtige Bausteine denn sind, um diese Herausforderung in Zukunft zu bewältigen. Sie haben einige Sachen schon angesprochen, aber da möchte ich mal noch mal tiefer reingehen. Wie schaffen wir es denn, diesen Fach- und Führungskräfte wirklich zu binden, weil sie ja unser Schlüsselfaktor sind, gerade in der Sozialwirtschaft?
Ja, auch hier möchte ich differenzierter und mehrteiliger antworten, weil bei der Frage nach wichtigen Bausteinen ist natürlich nicht auf die eine Lösung zulaufen kann. Das versteht sich quasi von selbst. Ich möchte mal oben anfangen, ohne jetzt wieder dieses alte schöne Motto bemühen zu müssen, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Aber ich glaube, so wie wir mit den Fach- und Führungskräften an der Spitze sozialwirtschaftlicher Organisationen umgehen, so muss es sich im bestmöglichen Sinne auch nach unten hin weiter fortpflanzen und abbilden. Und wenn wir diese Analyse also oben beginnen lassen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir, je weiter wir nach unten steigen, im hierarchischen Sinne, bitte nicht allzu bildlich verstehen jetzt, dass es dann nicht besser werden kann, je weiter wir sozusagen durch die Organisationshierarchien uns durchkämpfen, weil wir mit unseren Führungskräften wahnsinnig schlecht umgehen. Punkt. Wo fange ich da an? Wo höre ich da auf? Wir sollten, glaube ich, stärker in den Blick nehmen eine Geschichte, die ich den Drittelmix nenne. Nämlich sozusagen die Nachwuchsförderung in Anführungsstrichen in den Organisationen und Einrichtungen. Also gucken, wo ist Potenzial, mit den Menschen rechtzeitig im Gespräch sein, was sind deine Ziele bei uns und könntest du dir vielleicht in 10 Jahren vorstellen, dieses oder jenes an Leitungsverantwortung zu übernehmen. Dann gehört zu diesem Drittelmix auch als zweiter Baustein die Attraktivität zu erhöhen, die Attraktivität nach außen. Wie werde ich außen gesehen? Wie vermarkte ich mich als Marke sozusagen? Nicht in dem, was ich für meine Klientinnen und Klienten unbedingt darstelle, sondern auch, was ich für eine breitere Öffentlichkeit abbilde. Welches Bild haben die von mir? Und inwieweit ist das auch möglicherweise ein attraktives Bild für Externe, auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die jetzt nicht unbedingt mit dem Stallgeruch der einschlägigen Qualifikation daherkommen, sondern von ganz woanders auf uns drauf schauen und dann aber auch sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen, da zu arbeiten. Warum denn nicht? Und das dritte Drittel in diesem Drittelmix, das wäre eine stärkere Ansprache auch hinsichtlich und Ermutigung vor allen Dingen auch hinsichtlich sogenannter Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Wir wissen aus noch nicht so viel Studienmaterial, das ist leider noch so ein bisschen in der, ja, wie soll man sagen, müsste man noch mehr zu forschen, ja, aber wir wissen doch aus einer gewissen Zahl von Studien, dass wir den Faktor stark unterschätzen, wie wechselbereit Menschen nicht nur hinsichtlich ihrer Stelle, aber innerhalb ihres Qualifikationsrahmens sind, sondern tatsächlich, wie wechselbereit sie über ihren Qualifikationsrahmen hinaus sind. Also nach einer gewissen Zeit, nach 10, 15 Jahren Tretmühle, Hamsterrad im Job, jetzt wirklich mal was komplett Neues machen wollen. Da haben viele Angst vor, auch vor dem ökonomischen Einbruch, der dann damit einhergehen mag, wenn man Sorge hat, dass man nicht ohne Brüche sozusagen da von einem Gehalt ins nächste wechseln kann. Und diese Angst zu nehmen, das gehört mit dazu, dass man Angst vor Führung auch nimmt, wenn ich jetzt beim ersten Drittel wieder so ein bisschen bin. Also, dass man die Dinge aufwertet, dass man über Shared Leadership führen in Teilzeit und so weiter stärker nachdenkt, dass man auch so gute alte organisationssoziologische Prinzipien wieder entdeckt, wie die Zellteilung. Die Zellteilung sagt, dass eine Organisation sich überprüfen muss, ob sie eine Größe erreicht hat, wo sie sich qua Größe überwiegend mit sich selber beschäftigt und nicht mit den Klientinnen oder mit der Umwelt. Ja. Und dann ist der Punkt gekommen, wenn man dieses als Befund feststellt, dann ist der Moment der Zellteilung gekommen. Das heißt, man muss dann also sich entsprechend teilen, Teile ablösen und diese auch selbstverantwortet anders organisieren und auch führen lassen. Also die Frage der Aufwertung von Jobs natürlich, nicht nur finanziell, sondern auch in ihrer Intrinsik, bis hin zu der gemeinsten aller Fragen, die ich aber gerne immer wieder stelle. Wer führt die Führenden? Mhm. Ja, wie qualifiziert sind diejenigen, die da nochmal oben drüber sind und die auch möglicherweise das letzte Wort haben? Also Aufsichtsrätinnen und Räte beispielsweise, Kommissionen, Beiräte, sowas in der Art. Wie sind die aufgestellt? Wie viel Ahnung haben die von dem, was da tatsächlich gefordert wird und abgeht? Das sind alles Fragen, die müssen wir uns noch ein bisschen stärker vor die Brust nehmen und damit auch diese Ängste und diese Schwellen abbauen, um zu diesem Drittelmix zu kommen. Eine Sache ist mir allerdings auch noch sehr wichtig und die möchte ich hier noch besonders betonen, und das ist keine Angst vor dem Female Shift. Also sozusagen die Verlagerung von Verantwortung mehr in die Hände von Frauen, qua ihrer Repräsentanz in den Strukturen, die wir nun mal haben. Wir haben über Jahrzehnte hinweg uns dieses Problem nicht nur des Gender Pay Gaps, sondern der mehrfachen gläsernen Decke jetzt angeschaut und von links nach rechts diskutiert und wieder zurück. Und wir müssen das jetzt auch mal ändern. Wir müssen jetzt sozusagen den Female Shift nicht nur irgendwie ein bisschen zulassen, sondern ihn aktiv fördern. Also Frauen in Führungspositionen, ihnen die Angst auch vor Verantwortung, vor Führung nehmen, sehr stark, dass sie nicht allein gelassen werden, sondern dass man auch ein Stück weit die Organisation so hinbekommt, dass sie selbst organisationsfähig sind. Mhm. Das wäre in der Summe das, was ich als die wichtigsten Bausteine für die Herausforderungen, wie gehe ich mit Fach- und Führungskräften in der Zukunft um, benennen würde.
Das ist jetzt das Hausaufgabenheft an Bausteinen, um die Herausforderungen in Zukunft zu bewältigen, ist, glaube ich, für jede Organisation gerade sehr gefüllt worden von ihren Ausführungen. Damit die Führungskräfte, die jetzt in den Organisationen diesen Herausforderungen in Zukunft begegnen, damit die sich nicht unter der Decke verstecken und hoffen, dass diese Flut an ihnen vorbeigeht. Was würden Sie ihnen an die Hand geben? Reicht es, an einen Baustein einfach mal zu beginnen? Oder muss immer das Ganze einfach immer betrachtet werden? Nicht, dass die jetzt vor lauter wichtigen Bausteinen, die wir jetzt gerade genannt haben, nicht erschüttet werden.
Ja, ich möchte allen Mut machen, Mut zu haben. Das Schlimmste, was uns in diesen Zeiten, in diesen wirklich sehr bewegten und sehr schnell sich verändernden Zeiten, das Schlimmste, was uns da passieren kann, ist, wenn wir zurückfallen in diesen schrecklichsten aller Sätze, der da lautet, wir machen das so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Das trägt nicht mehr. Also man wird dem Verfall und dem zugrunde gehen sozusagen geradezu zuschauen müssen, wenn man denkt, dass das noch eine vernünftige Strategie sein kann. Das wird es einfach nicht mehr. Und wir müssen da raus, und das heißt dann letzten Endes, Frage war ja, wo beginne ich? Gibt es sozusagen eine Einstiegsdroge oder den Lollipop, der sozusagen Lust auf mehr Süßes macht, ja? Dann würde ich sagen, probiert es doch mal bei der nächsten Stellenbesetzung mit einem Quereinsteiger, einer Quereinsteigerin. Also tatsächlich mal ein bisschen das Wagnis eingehen, es passiert ja nichts, man kann sich ja wieder trennen. Aber tatsächlich mal das Wagnis eingehen, was macht ein Neuling mit uns, welche Fragen stellt er oder sie, Wie werden wir wahrgenommen, schlicht und ergreifend? Welches, ne, wie groß ist die Diskrepanz geworden zwischen Selbstbild und Fremdwahrnehmung quasi, wenn wir mal jemanden auf uns blicken lassen, der von dem, was wir eigentlich tagtäglich tun, keine Ahnung hat? Das ist also, ja, das ist eine Frage, die finde ich herausfordernd, ja. Aber auch so spannend und so inspirierend und so belebend gleichzeitig, dass ich allen nur sagen kann, probiert das doch mal. Also es passiert doch nichts. Ja, es geht auch nichts kaputt dabei. Im schlimmsten Falle hat man vielleicht mal ein Honorar gezahlt und hat sich anschließend gefragt, wofür habe ich das Geld jetzt ausgegeben. Ja. Meistens wäre meine Erwartung, kann der Erkenntnisgewinn nur ungleich viel größer sein als das, was man sich selber auszumalen bereit ist. Weil jede Organisation dazu neigt, sich sozusagen im eigenen Sud zu kochen. Es gibt dieses Konzept der selbsttragenden Struktur. Das heißt also, die Struktur ist maximal zu dem an Entwicklung bereit, was sie aus sich heraus selbst trägt. Ja? Mhm. Und das klammert immer aus, dass es Inputs oder Inspirationen von außen geben kann, die das Ganze ja nochmal neu aufstellen, das ganze Bild nochmal neu zeichnen können. Und dieses Neuzeichnen des Bildes, das wäre etwas, was ich allen Organisationen von Zeit zu Zeit gerne wünschen würde.
Einfach um den Blick auch ein bisschen zu verändern, die man in sich hat.
Ich hoffe,
das hat einigen jetzt den Mut gemacht, diesen ersten Schritt zu gehen und zu schauen, wo vielleicht bei sich in der Organisation einfach die Möglichkeit ist, an der Stellschraube einfach mal mutig voranzugehen. Ich glaube, was auch vieles noch interessiert, möchte ich kurz mal umschwenken auf die, was ich feststelle in den letzten Monaten, ist einfach, dass die Vakanzzeiten der Sozialwirtschaft sich sukzessive verlängern. Mhm. Die Wiederstellenbesetzung einer freigewordenen Stelle nimmt immer mehr Zeit in Anspruch und sie bleiben länger unbesetzt. Mhm. Gibt es da, erste Frage, einen Unterschied zwischen Fachkräfte-Neubesetzung und Führungskräfte-Neubesetzung oder hält sich das im Grunde die Waage?
Naja, ich glaube, wir haben ein tiefer sitzendes Problem damit, was für beide Personalbereiche gleichermaßen gilt. Und dieses tiefer sitzende Problem hat die schöne Bezeichnung Schweinezyklus. The Pig Cycle, Pork Cycle, Entschuldigung, so hieß es im amerikanischen Original. Das ist ein Fachbegriff aus der Ökonomie, ganz kurz nur zur Definition. Zwei Schweinezyklus meint, es gibt eine sozusagen Aufeinanderbezogenheit einer periodischen Schwankung zwischen Angebotsmenge und Markt. Und das hat man eigentlich überall, wo man mit diesen beiden Begriffen Angebot und Nachfrage operiert. Und man hat es insbesondere am Arbeitsmarkt. Wir sind ja alle in der Schule groß geworden, nicht wahr, mit den Begrifflichkeiten Angebot und Nachfrage und wissen, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt und denken meistens in unserer kleinen Gehirnhälfte, das sei irgendwie linear. Und das ist natürlich Unsinn. Das ist weit davon entfernt, linear zusammenzuhängen. Im Gegenteil, es ist never aufeinander beziehbar. Angebot und Markt, Preis oder Angebot und Nachfrage hängt einfach nicht zusammen. Was heißt das jetzt für diesen Schweinezyklus am Arbeitsmarkt? Ganz konkret, schlicht und ergreifend, wir wissen, dass es eine bestimmte Attraktivitäts- oder Unattraktivitätsperiode in bestimmten sozialen Berufen geben kann und dass sich danach gewissermaßen das Ausbildungsverhalten junger Menschen richtet. Mhm. Also sehe ich da für mich eine Zukunft drin, dann mache ich diese Ausbildung und gehe diesen Weg. Oder aber die Bedingungen sind vom gegenwärtigen Marktzustand her betrachtet so unattraktiv für mich, dass ich was anders mache. Mhm. Jetzt kann man sich die Frage stellen, in welchem Tal oder in welchem Berg stehen wir im Moment. Da muss man natürlich differenzieren, wie mit jedem Arbeitsmarkt auch. Nicht alles ist da gleich. Ja. Es gibt sicherlich nachgefragtere Jobs, auch in der Sozialwirtschaft, als vielleicht im Moment im öffentlichen Bild das Gesamte insgesamt so den Anschein macht. Also da würde ich erstens dafür plädieren, dass man das jetzt noch ein bisschen differenzierter sich anschaut. In jedem Falle aber würde ich dafür plädieren, dass wir Folgendes wahrnehmen. Wir stehen in einer radikalen Digitalisierung der Arbeitswelt, die auch das Soziale erfasst. Zwar anders erfasst als andere Berufe, insbesondere die Fertigungsberufe, aber auch die sozialen Berufe werden von der Digitalisierung erfasst. So, wenn wir uns auf diese gar nicht mehr so steile These mal verständigt haben, dann können wir als nächsten Schritt fragen, gibt es sozusagen Schwünge, die einen Zulauf oder einen Abfluss von Fachkräften in diesem Segment, in diesem Arbeitsmarktsegment wahrscheinlich machen? Schlicht und ergreifend, weil das immer schon so passiert ist. Ne? Immer dann, wenn durch welche Ereignisse auch immer demografische Entwicklungen, technologische Entwicklungen und so weiter bestimmte Arbeitssegmente unattraktiver geworden sind, dann fließen diese Fachkräfte von dort ab und suchen sich einen Weg woanders. Ja? Und jetzt könnte ja sein, dass Digitalisierung in 10, 20 Jahren eben bedeutet, dass es einen signifikanten Wechsel, insbesondere aus dem Bereich der Verwaltungstätigkeiten, der Versicherungstätigkeiten, der Banktätigkeiten und so weiter, in Richtung soziale Berufe, beratende Berufe in erster Linie gibt, weil diese Ursprungsberufe wegdigitalisiert werden. Das heißt, die Tätigkeiten werden ersetzt durch Algorithmen, Chatbots und so weiter und so weiter. Man wird dort nicht mehr diese Beschäftigungszahlen in der Zukunft haben, wie wir sie im Moment noch haben. Das kann man auf einzelne Qualifikationen runterzoomen, BWL, Einzelhandelskauffrau, Kaufmann und so weiter und so weiter. Da wird es entsprechende Veränderungen geben. Eine Vielzahl anderer natürlich auch. Ich will die beiden jetzt nicht unbedingt highlighten. So, was macht das jetzt mit dem Sozialarbeitsmarkt, wäre die Frage, die sich anschließt. Und hier würde ich sagen, nur zum Ersten sozusagen, es wird hier eine weitere Differenzierung stattfinden zwischen denjenigen, die sich tatsächlich pädagogisch, erzieherisch, erziehungsheilpflegerisch und so weiter qualifizieren und die dann als Fachkräfte originärer Art sicherlich auch ihre Nischen noch finden, aber die sich auch sicherlich mehr und mehr damit auseinandersetzen müssen, dass sie in ihren Arbeitsbereichen nicht mehr alleine sind, sondern dass es mehr und mehr Konkurrenz in Anführungsstrichen von Sektorenwechslerinnen und Wechslern gibt, die zwar ursprünglich aus einem anderen Bereich kommen, den es aber jetzt leider nicht mehr gibt, weil jetzt Kollege Computer den Job macht. Ja. Und das sind Dinge, die eine starke Wirkung auf den Arbeitsmarkt haben werden. Und wo ich auch voraussetze oder unterstelle, dass das nicht unbedingt sozusagen für eine Verkürzung, radikale Verkürzung der Vakanzzeiten in der Sozialwirtschaft sorgen wird. Es sei denn, man geht auch hier nochmal radikal neue Wege. Andere Branchen haben dieses schon hinter sich, dieses sich auseinandersetzen müssen und quasi auch, ja, die Aufnahmebereitschaft sozusagen auch darstellen zu müssen für quasi Fachmigration, ja, von anderer Seite. Und diese Integrationsbereitschaft, andere Qualifikationen mit aufzunehmen und hier auch in der Ausdifferenzierung neue Tätigkeiten sich auszudenken und ihnen auch Freiraum zu geben, das gelingt dann am besten, wenn man nicht, wie es die Sozialwirtschaft leider Gottes überwiegend aktuell noch tut, immer nur anlassbezogen ausschreibt. Anlassbezogen heißt, ich trete dann an den Arbeitsmarkt, wenn ich gerade jemanden ersetzen muss. Sondern andere Branchen machen das schon sehr viel länger, dass sie mehr so im Sinne der klassischen Image-Kampagnenarbeit auch zu Zeiten für sich werben als attraktive Arbeitgeber, selbst wenn sie gar keine freie Stelle haben. Das hat was mit Ausbilden zu tun. Das hat was mit über Praktika werben und an sich binden zu tun. Das hat was mit dem Anbieten von Schnuppertagen, Hospitationen für Schülerinnen und Schüler zu tun. Das hat was mit Mikroprojekten zu tun, also Menschen sozusagen in kleinere Projektierungen so einzubinden, so als wären sie quasi schon nah am späteren Job, an der späteren Tätigkeit, aber eben auf Zeit und ohne, dass da allzu große Investitionen stattfinden müssen. Und all diese Dinge, die man sehr bunt und sehr breit und sehr flexibel anwenden kann, bis hin zu Guerilla-Campaigning ist so ein Begriff aus der Personalwerbung beispielsweise. All das müsste mehr passieren, ja? Das müsste sichtbarer werden. Also, dass ich auch als kleiner Träger in meinem örtlichen und regionalen Kontext stärker auch für mich werbe und mich auch in Dinge einmische sozusagen, die weit über das hinausgehen, als das, was klassisches Recruitment bislang war, halt eben anlassbezogen, ne, dass man irgendwann feststellt, ach huch, Herr Müller geht ja in 2 Wochen, ja. Warum hat mir das keiner gesagt, ja? Und ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber in der Überspitzung, glaube ich, ist es auch Realität, leider Gottes. Und man dann eben sozusagen in diese klassische anlassbezogene Stellenausschreibung geht, mit der man heutzutage aber niemand mehr überzeugt. So funktioniert es nicht mehr. Und wird es immer weniger funktionieren. Das wäre auch meine weitergehende Prognose. Also da muss man auch ein bisschen das Handwerkszeug ändern. Man muss sich auch so ein bisschen auch über die eigenen Sektorengrenzen hinaus wagen und auch mit vor Ort und regional tätigen Institutionen stärker in Kontakt treten, die einem auf dem Wege vielleicht helfen können. Nah an den Zielgruppen sein heißt auch zugleich, dass wir sehen müssen, dass wir immer sehr klientinnenbezogen gearbeitet haben. Das war ja auch richtig, weil das ist diejenige, ne, das ist die, für die wir da sein wollen. Aber nicht unbedingt kommen wir damit ja weiter, wenn wir an die denken, die für uns arbeiten wollen. Sondern das kann meinetwegen auch ganz woanders verborgen liegen. Und die sozusagen aufzuspüren, aus dem hohen Grase heraus sichtbar werden zu lassen und so weiter, das ist sicherlich eine Kunst. Das muss man über Kampagnenarbeit, über pfiffige Kampagnenarbeit für sich auch nochmal erarbeiten. Nicht jede Organisation ist da gleich. Aber ich glaube, nur so geht's, nur so wird es gehen in der Zukunft noch.
Also schon gar nicht abwarten, bis die Vakanz entsteht, sondern aktiv genau. In der Zeit, wo man eigentlich voll besetzt ist, würde ich jetzt mal sagen.
Eigentlich
Den Arbeitsmarkt schon wieder sondieren und schon die ersten Pflänzchen heranziehen,
genau.
Um im Biologen zu bleiben. Wir waren vorhin bei der Zellteilung,
genau.
Sind wir jetzt genau. Bei dem Wachsen. Das heißt, nicht ausruhen.
Nicht ausruhen, immer hellwach sein, immer auch auf der Suche sein nach Menschen, die neugierig auf uns sind und denen wir etwas erzählen können über uns. Auch wenn wir jetzt vielleicht gerade aktuell keine Stelle für sie haben. Aber vielleicht haben wir trotzdem etwas anzubieten unterhalb dieser Schwelle, Teil- oder Vollzeittätigkeit, die beiden Seiten auch hilft. Und dann kommt noch etwas hinzu. Und das ist sozusagen die Art und Weise, wie wir nach wie vor einfach nicht die Finger davon lassen können, die sogenannte eierlegende Wollmilchsau suchen zu müssen. Das ist ja schon fast zwanghaft. Obwohl wir ja mit jeder neuen Erfahrung merken, das gibt es nicht. Das wird es auch nicht geben. Ja, die eierlegende Wollmilchsau, aber wir suchen sie immer weiter. So, irgendwann muss man mal auf dem Boden der Realitäten ankommen und sagen, okay, ich begnüge mich mit entweder Eier oder irgendwie Wolle oder sowas. Ja. Und das andere, naja, reden wir drüber dann. Ich nehme da gerne immer auch in der Arbeit mit Studierenden im Masterstudiengang das Bild das folgende Bild zu Hilfe. Der Arbeitgeber möchte gerne einen Kreis. Warum? Weil alle, die auf dieser Stelle vorher waren, das Ganze zu einem Kreis haben werden lassen aus der Sicht des Arbeitgebers. Aber nur aus dessen Sicht. Es bewerben sich aber lauter Dreiecke auf diese Stelle. Jetzt kann man ja auf die Dreiecke so lange einquatschen und sagen, auf dem Wege der Fort- und Weiterbildung, mach doch noch ein bisschen mehr aus dir, dass du dich dem Kreis so langsam annäherst. Das wird aber maximal im Achteck gipfeln. Ja? Manche schaffen es auch nur zum Viereck. Jetzt kann man sagen, von einem Dreieck aus betrachtet, ist das eine wahnsinnige Entwicklung, die eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter dann bis hin zum Viereck oder Achteck vielleicht sogar hinlegt. Es ist aber immer noch kein vollwertiger Kreis. Und dann müssen sich beide einfach mal hinsetzen und darüber nachdenken, was machen wir mit den Ecken und Kanten? Was machen wir mit den Seiten, die überstehen sozusagen, die nicht von der Erwartung des jeweiligen anderen gedeckt sind? Und das sind die spannendsten Personalentwicklungsgespräche in der Praxis, die ich mir nur vorstellen kann. Voraussetzung ist aber, dass beide die Bereitschaft haben, sich vorstellen zu können, dass ich jetzt nicht unbedingt mit dem Kreis nur zusammenarbeiten kann, sondern dass ich es mir vorstellen könnte, auch mit einem Sechseck zu arbeiten. So, und ne, das Bild kann man jetzt x-beliebig erweitern natürlich, aber es sagt uns ja allen hoffentlich was. Und das sind die notwendigen paradigmatischen Veränderungen, die wir in der Personalarbeit, insbesondere in der Personalentwicklungsarbeit, auch noch machen müssen.
Sie haben angesprochen, Sie sind Studiengangsleiter und wir haben es eingehend auch erwähnt, des Masterstudiengangs Sozialmanagement an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Jetzt hatten Sie es schon erwähnt, was Sie Ihren Studierenden und Absolventen mit auf den Weg geben. Können Sie kurz aus Ihrem Alltag berichten, wie Sie denn die neuen Führungskräfte und Fachkräfte in Ihrem Masterstudiengang Sozialmanagement an der Evangelischen Hochschule vorbereiten, auf dieses wichtige Thema genau diese Balance zu finden zwischen den unterschiedlichen Herausforderungen, die auf Sie warten. Wie schaffen Sie das? Und was kriegen Sie zurück? Also spiegeln Ihre Studierenden, Absolventen dann auch zurück, was geklappt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also wir fragen ja auch danach. Ohne lassen wir die nicht von dannen ziehen, ne? Bevor die nicht ordentlich rückgemeldet haben, wie sie das jetzt gefunden haben und wie sie das benutzen, was wir mit ihnen zusammen erarbeitet haben. Nein, also ich tue da eigentlich, oder wir tun da eigentlich gar nicht viel. Erstens mal, ich bin da natürlich nicht alleine, sondern das ist ein ganzer bunter Strauß an Kompetenzen unterschiedlichster Dozierender, die da alle ihren Schwerpunkten, ihre Kenntnisse haben. Ich glaube, das läuft fast ein bisschen von selber, weil diejenigen, die sich bei uns auf diesen Masterstudiengang bewerben, sind A, schon Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter und sie eint doch in letzter Instanz in einem hohen Maße auch das Arbeiten mit Menschen, sprich Personalmanagement in all seinen Facetten und so. Es gibt sicherlich Menschen bei uns im Studiengang, die bereits im Thema sind, weil sie schon Führungskräfte sind und dann noch punktuell vielleicht denken, dass sie da noch ein bisschen Kompetenzzugewinn gut gebrauchen könnten. Andere wiederum wollen sich per Kompetenzzugewinn eine gewisse Beweglichkeit und Resilienz, nennen wir es mal durchaus, für sich selber persönlich aufbauen, um künftige, an sie möglicherweise herangetragene Führungsverantwortung auch tatsächlich gut bewältigen und tragen zu können. Manche sind da noch unsicherer, als sie vielleicht sein müssten, aber das ist auch nochmal eine andere Thematik. Was wir in jedem Falle zurückkriegen, ist dann auch nach einer gewissen Zeit die Feststellung, dass nicht alles sich sofort sozusagen beweisen muss, sondern dass vieles von dem, was wir da miteinander erarbeiten in diesem Studiengang und miteinander besprechen, vielleicht auch sehr flüchtig zu sein scheint, ne? Geht da rein, geht da wieder raus und so weiter und so weiter. All dieses Ballastzeugs, was halt so ein Studiengang voll macht. Ne? Aber wir merken andererseits immer wieder, dass Menschen dann früher oder später, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, könnte man sagen, in einer Tätigkeit ankommen, in Jobs ankommen, wo sie sagen, und da baue ich jetzt auf dem und dem auf. Und da ist mir das jetzt wichtig und sei es auch nur sozusagen eine Samstagnachmittagsdiskussion, die man hatte, die dann so Aha-Effekte oder ne, so kleine Leuchtchen haben aufgehen lassen, wo die Leute dann sagen, das hat mich tatsächlich weitergebracht, ohne dass ich es in diesem Moment auch schon bewusst hatte, dass es mich weiterbringen wird, aber der Moment kommt. Das finde ich immer sehr spannend, weil es ist nicht vorhersagbar. Ja? Das ist nicht predictable, wie das mit Menschen halt glücklicherweise so ist, dass sie nicht predictable sind, sein müssen.
Sie sind halt keine triviale Maschine.
Sie sind keine programmierbare Maschine, genau, wo man, ne, so, sondern ne, man hat zwar irgendwie so die Blackbox-Vorstellung, man stopft irgendwie was rein und weiß, da wird irgendwie verarbeitet, aber was dann hinten rauskommt, keine Ahnung. Aber es ist keine Maschine, das ist absolut richtig und auch auf diese Annahme baut der Studiengang auf, dass wir es nicht mit Maschinen zu tun haben, ganz klar. Also ich will nochmal so sagen, diese Frage, dass wie bereiten wir vor auf das, was da kommt, die läuft dahingehend ein bisschen ins Leere, weil wenn wir tatsächlich so eine Art Eventualitätenliste aufmachen würden, dann würde der Studiengang locker doppelt so lang dauern müssen. Was wir mehr erreichen können, ob wir das tatsächlich tun, kann ich jetzt nicht in jedem Einzelfall natürlich nachhalten und sagen, aber was wir versuchen zu erreichen ist, dass wir eine Art Haltung erzeugen, dass wir überzeugend genug hoffentlich auftreten, zu sagen, Sozialwirtschaft funktioniert anders als Industrie, muss also auch anders mit Menschen umgehen als Industrie und ist möglicherweise da genau in dieser Frage auch eine Art Leuchtfeuer oder Leuchtturm, auch für Industrie möglicherweise. Ja. Das Problem ist nur, wir sind da, weil manchmal ressourcenschwach, hinter der Industrie immer so ein bisschen zeitversetzt hinterher. Also viele Konzepte aus dem Personalmanagement werden tatsächlich erst in der Industrie ausprobiert und nicht in der Sozialwirtschaft, obwohl es andersrum logischer wäre irgendwie. Ne? Wir sind sehr bewusst und sehr überzeugt davon, dass wir einen anderen Typus, sage ich mal, von Führungskultur brauchen in der Sozialwirtschaft, der sich nicht nur der Aufgaben wegen, die wir in der Sozialwirtschaft zu erledigen haben, sondern vor allen Dingen aufgrund, ja, schlicht und ergreifend Überzeugungen, Haltung, Ethik und so weiter, da anders darstellen muss. Sonst scheitert das Projekt. Ich werde immer wieder konfrontiert mit dem Begriff der White Economy. Also weiß im Sinne von blütenrein, unbefleckt, man hat sich nichts zur Schule kommen lassen, man ist moralisch sauber unterwegs. Das ist natürlich ein gefährliches Bild, weil Menschen so sind, wie Menschen nun mal sind, also auch natürlich Menschen in der Sozialwirtschaft, korrumpierbar, bestechlich, und fehlerbehaftet und so weiter sein können, unmoralisch sein können, ja, das ist gar keine Frage. Aber die Art und Weise, wie man dann damit umgeht, also Fehlerkultur ist ein großes Thema bei uns im Studiengang beispielsweise, ja. Wie man damit umgeht und welche Erwartungen, wie man auch sozusagen Mitarbeitende sieht. Nicht einfach nur als verfügbare Masse, so dieses alte HR-Modell, ja, mit der Karotte vor der Nase, ja, sondern auch wirklich auf Augenhöhe miteinander reden. Was darf ich von dir, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, in deinen besten Momenten, die du mir gibst, mir, deinem Arbeitgeber, ja, was darf ich da von dir erwarten und was kann ich dir in return Gutes tun? Da sind wir wieder bei ganz alten Modellen einfach angelangt. Also letzten Endes finde ich, es liegt ja alles schon auf dem Tisch. Nicht? Also noch einen kleinen Ausflug in die Theorie mache, dann komme ich immer wieder zu McGregor oder anderen und komme immer wieder zu diesem Zwei-Faktoren-Modell von Herzberg und anderen, die immer wieder aufzeigen. Es sind nicht nur die Dissatisfiers, die ich zu bearbeiten habe, also was Menschen unzufrieden macht, um sie bei der Stange zu halten, sondern es kommt auch auf die Satisfier an, auf die Zufriedenmacher. Und das geht nicht pauschal. Das geht nur, wenn ich den Einzelnen, die Einzelne betrachte, im Gespräch bin, Bescheid weiß, offen genug bin, auch als Führungskraft offen genug bin, um Eventualitäten entgegenzunehmen, wenn es den Menschen privat gerade schlecht geht, dann auch sagen zu können, wir können das nicht lösen, wir müssen das vielleicht auch nicht lösen, denn Arbeit ist immer noch was anderes als Familie beispielsweise. Aber wenn ich dann doch mal adressiert werden sollte, dass ich dann wenigstens dann als Arbeitgeber auch die Bereitschaft zeige, dann an der Lösung der Probleme mitzuarbeiten, selbst wenn es keine aus dem Arbeitsbereich sind. Mhm. Also das wäre mir ein wichtiges Anliegen, das zu verinnerlichen, dieses Selbstverständnis auch als Führungskraft. Nicht ich bin hier, weil ich gottähnlich bin, sondern ich bin hier, weil ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestmöglich dienen möchte und Unterstützung zuteil werden lassen möchte. Dieses Selbstverständnis ist wichtig. Darauf kommt es uns stark an.
Ich habe rausgehört und das Bild fand ich ganz angenehm, dass Sie Ihren Absolventen oder Ihren Studenten den Raum geben, sich zu entwickeln, eine Haltung zu entwickeln, ja, ein Bewusstsein zu entwickeln, einen Führungsstil zu entwickeln, dass es nichts Vorgegebenes ist, sondern dass das wachsen darf. Ich finde, das passt auch ganz gut eigentlich auf unser Thema Fachkräftebindung. Ne? Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen den Freiraum zu geben, sich zu entwickeln.
Ja.
Wir hatten es vorhin mit dem Kreis und dem Achteck. Ne?
Genau.
Das sind immer Entwicklungen. Und um das mal abschließend vielleicht nochmal zu besprechen, wie schaffe ich denn solche Räume, damit dieses passieren kann? Weil ich glaube, da müssen sich ja die Führungskräfte auch ein Stück weit zurücknehmen.
Ja, naja, zurücknehmen ist ein guter Begriff an der Stelle. Ich würde vielleicht etwas anderes in die Waagschale werfen wollen. Sie müssen Ihren Arbeitsalltag anders organisieren. Also eine Führungskraft, die sozusagen als besser wissende Müllhalde durch ihre Organisation läuft, die hat den Job nicht verstanden. Das sage ich jetzt mal ganz brutal, ganz direkt. Ja. Es geht nicht darum, meine Mitarbeitenden in Fehlersituationen zu erwischen, zu entlarven, um dann schlaumeierisch hinterherzuschieben, wie man es besser macht. Das können wir sagen, das können wir lassen. Ja. Das bitte nicht. Bitte nicht. Als Führungskraft dienen und bestmöglichst Unterstützung meinen Mitarbeitenden zuteil werden lassen, heißt, dass ich erstmal Verantwortung dafür habe, dass ich die Rahmenbedingungen herstelle, unter denen meine Mitarbeitenden ihren Job überhaupt erledigen können. Und dann geht's weiter. Wie unterstütze ich dann bestimmte Projekte, bestimmte Arbeitsabschnitte und so weiter und so weiter? Wie ermögliche ich auch die Selbstorganisationsfähigkeit? Also das Wiederentdecken auch meiner eigenen Verantwortung in einem Arbeitsprozess. Ohne dass man das gleich hierarchisch machen muss. Das muss nicht dasselbe sein. Ganz im Gegenteil. Also das sind mehr so für mich die Dinge, die eine Führungskraft ausmacht. Mal mindestens in der Basis, sagen wir mal. Und dann sind natürlich on top of richtig gute Führungskräfte, auch diejenigen, die ein gewisses Maß, wie wir das sagen in der Fachsprache, Entschuldigung, die ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz mitbringen, die also sozusagen eine gewisse Offenheit erstmal haben, in einer menschlichen und nicht hierarchischen Art und Weise zu kommunizieren, die eine Fähigkeit mitbringen, auch im Gegenüber zu erkennen, wenn da was nicht stimmt. Also so eine, nicht nur eine Emotionserfassung im platten Sinne, sondern auch durchaus im differenzierteren. Ja. Und dann auch, wie ich das eben sagte, ja, auch die Akzeptanz schlicht und ergreifend, das Eingestehen, dass mein Gegenüber andere Ziele, andere Kompetenzen, andere Wertsetzungen hat als ich möglicherweise. Mhm. Also ich muss als Führungskraft nicht versuchen, meine Teams mir gleich zu machen. Ich brauche keine Klone. Also wie narzisstisch muss ich sein, dass ich glaube, dass das eine bessere Organisation wäre, wenn alle so wären wie ich. Ich würde da für meine Person geradezu vom Gegenteil ausgehen. Ja? Bitte nicht alle dasselbe sein wie ich. Ja? Wir kommen doch insgesamt nur weiter, wenn wir möglichst viele bunte, vielfältige und auch möglicherweise fluide Kompetenzen an den Tag legen und die miteinander vereinen und das zusammenzubinden, das zusammenzuhalten, ist eine hohe Kunst, aber das wäre eine Führungskraft.
Das waren schöne Abschlussworte. Zum Ende natürlich noch die Frage, abschließend, ist die Sozialwirtschaft in der Lage, dieses Steuer noch rumzureißen in den nächsten Jahren, wieder attraktiver zu werden, wieder ein Stück weit bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen? Ist es noch möglich oder müssen wir neu anfangen, weil dieser Weg im Nichts endet aktuell?
Ja, jetzt sagt der Soziologe neigt in solchen Situationen wie dieses Interview sich gerade befindet, dann dazu, sich elegant vom Acker zu machen, indem er oder sie dann sagt, das ist so ein Ding mit der Zukunft, ne? Den Satz könnte ich jetzt auch aus der Tasche ziehen. Nein, Spaß, ich lasse es mal. Es sind aber in der Tat, was ich damit andeuten will, zart. Es sind ein paar Unbekannten mit in dieser Rechnung, wo man einfach sagen muss, das kann so aber auch ganz anders ausgehen. Also erstens mal, was die Digitalisierung mit der Sozialwirtschaft macht, das ist noch nicht abgeschlossen. Da wird man sicherlich nüchtern sagen können, dass das wird viele positive Überraschungen, aber auch negative Überraschungen noch mit sich bringen. Zweitens wissen wir, dass wir Sozialwirtschaft in hohem Maße von einer sozialpolitisch-gesetzgeberischen Tätigkeit und Willenskraft sozusagen abhängig sind. Das heißt also, alles das, was nach Corona jetzt offengelegt wurde an Handlungsnotwendigkeiten und Reformstau, gehen wir einmal durch das Sozialgesetzbuch bitte, ja, miteinander. Und ja, wir werden überall was finden, wo wir sehen, dass hier die Pandemie auf drastischste aller möglichen Art und Weisen die Benachteiligungen, die wir in dieser Gesellschaft haben, die Schäden, die wir lange nicht geheilt haben, wo wir einfach nur hingeguckt haben oder weggeguckt teilweise sogar, dass wir das jetzt natürlich nicht alles in einem Schlag aufarbeiten müssen, aber dass wir da verdammt nochmal ran müssen, das glaube ich steht außer Frage. Spannend wird sein, welche politischen Mehrheiten sich in der Bundestagswahl versammeln werden im Herbst und wie dann die programmatische Reihenfolge aussehen wird. Das wird sicherlich meiner Ansicht nach davon abhängen, wie gesagt, wer regiert ab Herbst. Und ich will jetzt selber nicht anfangen, hier meine persönliche Liste sozusagen auszurollen. Was würde ich machen, wenn ich das Zepter hätte und die Regierungsmacht oder am Regierungshebel, wie das so schön heißt, säße. Aber dass wir, glaube ich, ein optimistischeres Bild vor der Pandemie hatten, was unsere soziale Realität angeht, als wir es jetzt mitten und nach der Pandemie haben und haben werden, das, glaube ich, ist auch Konsens. Und damit müssen wir arbeiten, damit müssen wir umgehen. Unterm Strich heißt das, ich könnte mir vorstellen, dass ein entsprechend gesetzgeberischer Aufschlag oder zumindest mal ein anderes Verantwortungsbewusstsein in der Politik, was das Gestalten und nicht nur das Jahrzehnte hinterherhinken und Reaktive angeht, dass das tatsächlich in eine Phase einer White Economy hineinführen könnte. Die Sozialwirtschaft, je nach Zählweise, umfasst im Moment zwischen 11% und 13% des Bruttoinlandsproduktes und bietet einer mir jetzt aktuell gerade nicht näher bekannten Zahl von Menschen Beschäftigung. Ziemlich stabile Beschäftigungsverhältnisse übrigens, muss man sagen, auch dazu. Ja. Allen denen daran, was liegt, dass wir das ausbauen und dass wir auf diesen positiven Bewertungen uns weiterentwickeln, die müssten auch mit Blick auf eine sozial-ökologische Reformierung dieser Gesellschaft, was jetzt den ganz langen Horizont angeht, dann auch tatsächlich sagen, wir brauchen eine radikale Umkehr weg von einer produktionsindustriellen Gesellschaft, die in der Sackgasse ist, die nicht weiterkommt, hin zu einer ja durchaus auch achtsameren Arbeitswelt, ja, die insgesamt mehr Freiraum auch für das schafft, auch für Möglichkeiten schafft, die originär in der Sozialwirtschaft resultieren, die also in diesem Kompetenzbereich sitzen, die aber nicht notwendigerweise jetzt schon als Tätigkeiten erfunden sein müssen, sondern da können wir uns tatsächlich überraschen lassen, so wie die Digitalisierung alte Jobs, die wir nicht mehr brauchen werden, weil es die Roboter einfach besser, genauer und auch gesünder hinkriegen, nicht so sehr körperlich belastend oder seelisch belastend hinkriegen. Ja? So wie wir diese Jobs replacen, ersetzen, nach und nach abbauen und umbauen, so werden wir natürlich auch neue Jobs kreieren, die sozusagen das flankieren, was da an technologischem, gesellschaftlichem Wandel stattfindet. Und ich bin grundsätzlich Optimist. Ich würde erstmal sagen, lasst uns damit arbeiten und lasst uns vielleicht sogar darauf freuen, weil es neue Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Wenn es was wird mit der White Economy, dann werden wir uns in 20 Jahren wiedersehen, ja, und werden dann gewissermaßen von einer Fallhöhe herab auf den ganzen Sektor blicken, der in etwa dem entspricht, was heute an Wertigkeit die Automobilindustrie oder ich weiß nicht wer hat, ja, weil ich mir schon auch vorstellen könnte, dass wenn man die Verhältnisse radikal mit umdenkt, wir dann auch zu der Erkenntnis kommen, dass es nachhaltiger und längerfristig lohnender ist, wenn wir uns um die Menschen kümmern und nicht um die Maschinen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Dafür danke ich Ihnen ganz recht herzlich. Und dann sind wir auch schon am Ende unserer ersten Sendung zum Thema Fachkräftebindung der Sozialwirtschaft. Unser heutiger Gesprächspartner war Professor Dr. Bertolt Dietz. Er ist Soziologe an der Evangelischen Hochschule in Freiburg und Studiengangsleiter Sozialmanagement. Und ich glaube, ich kann heute aus dem Gespräch mitziehen, seien Sie mutig, schaffen Sie Räume und die Chance, Veränderungen jetzt in die Wege zu leiten, sind besser wie nie zuvor. Herzlichen Dank.
Ich danke.